freue mich sehr, mit euch zu sein. Bin Franzose, kann nichts dafür, gell? Also ist Deutsch eine Fremdsprache für mich, das müsst ihr nicht vergessen. Ich werde es zwar nicht vergessen, ich werde es immer merken, ja, dass Deutsch eine Fremdsprache ist. Vielleicht kurz noch 2 Minuten zur Vorstellung, dass ihr wisst, was für ein Mensch da vorne steht, gell? Ich bin 1946 geboren, ich leicht zu rechnen, wie alt ich bin. Dieses Jahr wenigstens, ne? Andere Jahre war schwieriger. Mein Vater war Missionar, mein Großvater auch. Mein Ur-Ur-Großvater war Okkultist, das ist nicht dasselbe. Und mein Ur-Ur-Großvater hat uns einen Brief gelassen, wo er alles, was er im Okkultismus getrieben hat, als Sünde bekannt hat und dem Herrn gefragt hat, ob er möchte die nächsten Generationen segnen, dass sie mit Jesus leben. Und so bin ich auch einer von denen, der nur von der Gnade lebt. Gott hat meinen Ur-Ur-Großvater erhört und jetzt sind wir in der Familie sehr viel Gläubige. Und das hat natürlich absolut keinen menschlichen Verdienst dabei. Das ist nur Gnade. Das ist Wunder, das Schöne. Bis 19-jährig war ich gegen das Evangelium, leider. Da habe ich Jahre verloren. Als 19-Jähriger bin ich zum Glauben gekommen, nach einer Evangelisation, wo der Evangelist über das Buch Jonas, sagt man Jona oder Jonas? Der im Fisch war? Jona, okay. Jona. Und da war mir ganz klar, dass ich das Schiff genommen habe in die falsche Richtung. Ja? Und da konnte ich umsteigen, bevor ich dann unter Wasser ging, gell? Mit dem Fisch, ne? Konnte ich umsteigen. Und der Herr hat mich akzeptiert mit allem Schaden in meinem Leben, mit allen Sünden, die da waren. Und ich bin so dankbar, dass er mich dann auch gereinigt hat, mir geholfen hat, beigestanden ist. Ich war als Beruf, war ich Techniker im Maschinenbau. Wurde dann ganz unsicher in meinem Beruf, nicht unsicher wegen der Arbeit, das hat mir sehr gefallen, aber unsicher für meinen Platz, weil es immer mehr eine Last war für mich, dass Menschen verloren gehen und das Evangelium nicht kennen. Und dann habe ich einen Missionaren angefragt, ob ich ein kurzes Jahr bei ihm sein kann, um zu sehen, was es ist, Missionar zu sein. Und ich habe ihm gesagt, ich bin da bereit, einfach zu machen, was du willst, Auto waschen oder Säle putzen oder eben Kaffee machen zum Beispiel. Gell? Ich wusste da schon, wie es geht sogar. Gell? Das ist alles Schwarzarbeit. Ne? Und nach etwa 6 Monaten bei diesem Missionar war ich überzeugt, dass ich keine Bibelkenntnis habe. Und dann habe ich ihn gefragt, soll ich nicht eine Schulung machen und so. Da bin ich 4 Jahre in eine Bibelschule gegangen. Und nach der Bibelschule bin ich dann wieder zu diesem Missionar zurückgegangen, um ihm zu helfen in Evangelisation in Frankreich. Vor allem Straßenarbeit, Straßenpredigen. Wir hatten auch verschiedene so Nachtlokale gemietet, wo man als evangelisieren konnte. Mit jungen Menschen, und Menschen haben sich bekehrt, das ist Gottes Arbeit. Und da wurde eine Gemeinde gegründet. Und dann wurde ich von dieser ersten Gemeinde mit meiner Ursula, meine Frau, in die Vogesen gesendet mit einem Team, also mit 2 anderen noch dabei, in eine Gegend, wo keine Gemeinde war, wo 120.000 Einwohner, aber keine Gemeinde, auch von jeglicher Denomination, also nur Katholizismus, gell? Und da hat der Herr gewirkt, wir haben Seemannsarbeit gemacht, ganz einfach, den Menschen gesprochen, von Haus zu Haus und, gell, und Marktplatz und also die verschiedenen Mittel, die ja nur Mittel sind, aber die niemand ändert, gell, nur der Heilige Geist ändert Leben. Und da hat Gott dann Gemeinden geschenkt, da sind dann verschiedene Gemeinden zum Stand gekommen, da konnte ich ein paar Jahre nehmen, um die Ältesten zu schulen und dann nach 24 Jahren in den Vogesen sind wir mit dem als Team Work dann 24 Jahre als Team gelebt und nachher sind wir weggezogen und haben 7 Gemeinden gelassen mit Ältesten und haben neu angefangen vor 8 Jahren in Burgund. Ich habe gedacht, für meine Pensionierung muss ich doch irgendwo hingehen, wo es guten Wein gibt und so. Gell? Und jetzt in Burgund sind wir da am Gemeindegründungsarbeit wieder in einer Gegend, in der Weingegend von Bohn und so, wo die großen, guten Weine sind und wo noch keine Gemeinden sind. Und da hat es da auch 150.000 Einwohner, die keine Gemeinde haben und das Evangelium nicht kennen. Da haben wir angefangen und wieder als Team. Ich habe jetzt als Mitarbeiter ein brasilianisches Ehepaar. Das ist ein Ingenieur, seine Frau war Avocat, Rechtsanwalterin, ne? Sagt man dann, gell? Ja, etwa. Und die haben einen Ruf bekommen für Frankreich, dort in Brasilien, waren überzeugt davon, im Gebet, und haben angefragt und haben mich gefragt, können wir mit dir zusammenleben und arbeiten? Da habe ich gedacht an meinen Anfang im Dienst, wo ich einen Missionaren gefragt habe, kann ich zu dir kommen? Gell? Da habe ich gesagt, kommt. Ja? Und der ist halt einfach mit seinem Laptop gekommen, mit dem Flugzeug. Und da hatten wir wieder die Freude gehabt, die Möbel zu teilen, Wohnung vorbereitet und. Gell? Das ist super, super. Wenn man wieder abgeben kann, da kann man wieder andere Sachen dazustellen. Schön. Kann man wieder Verschiedenes auf dem Schutt holen und so, das ist prima, ja, das ist super. Ja. Und wir sind jetzt zusammen, jetzt 5 Jahre. Ich hatte ziemlich viele Schwierigkeiten am Anfang, meinen Freund, also Alexander, der Brasilianer, kulturell war es sehr schwer für ihn. Er kommt von einer Gemeinde mit 800 Mitgliedern, wo der Pastor so ziemlich ein King ist in der Struktur, gell, ja. Und jetzt kommt er auf ein Terrain, nach Frankreich, wo keine Gemeinde ist, wo es lange Zeit braucht im persönlichen Kontakt, bis ein Mensch zum Glauben kommt, wo jetzt noch 8 Jahre etwa 15 Leute da sind. Gell? Ja. Aber der Alexander ist super, der war bereit, auf vieles innerlich zu sterben, um auf das Menschen zum Glauben zu kommen. Ein Weg, wo man sein Leben lassen muss, gell, dass andere zum Glauben kommen. Okay, ich habe die beste Frau der Welt, aber das ist nicht jemand, der ist einverstanden damit, aber das ist meine Überzeugung. Gell. Gott hat uns 3 Kinder gegeben, die sind verheiratet. Es ist eine Gnade, dass die alle gläubig sind. Das ist nicht unser Werk. Und jetzt habe ich auch die Freude, haben wir die Freude, 7 Großkinder zu haben. So zur Vorstellung. Gell? Ich arbeite mit der Mission France pour Christ. Die Mission hat mein Schwager und ich haben es miteinander gegründet, diese Mission. Warum haben wir ein Missionswerk gegründet? Denn wir waren überzeugt davon, dass wir Teams sein müssen, mehrere Ehepaare und Ledige, die an einen neuen Ort gehen und das Evangelium verkündigen, dass die ersten Gläubigen schon sehen, was eigentlich eine brüderliche Gemeinschaft ist und merken, bei einem Team leben, was es für Freude und Nöte gibt, für Kämpfe und dass sie auch sehen, und deswegen wollten wir dieses Werk gründen. Wir sind heute so etwa 40 Missionare, kleines Werk, gell? 40 Missionare. Voilà, das war alles. Hein? Ah, voilà, ist Französisch, Entschuldigung. Danke vielmal für die alle, die gebetet haben für mich. Ich habe gedacht, am 3. August, das letzte Jahr, habe ich gedacht, jetzt darf ich endlich nach Hause gehen. Aber es hat nicht geklappt. Der Herr hat gesagt, mach noch mal eine Runde. Na also. Also ich war dran im Spital, ja, und der Arzt hat gesagt, Sie können sterben mit dem an dieser Operation. Habe ich gesagt, das ist nur eine positive Nachricht, was Sie dir geben. Habe ihm gesagt, die bin ich mit Freude akzeptiert. Ich habe nur eine Not, habe ich gesagt, das ist die Ursula zu Hause, die sieht nicht so. Denn sie hätte gerne, dass ich noch lebe, noch eine Zeit. Aber da konnte ich mit ihm reden, nach der Operation dann. Er hat mich dann operiert. Aber weil ich dann lebendig war, konnte ich noch leben reden mit ihm. Und ihm noch von der wunderbaren Botschaft, die wir alle haben, gell, vom Evangelium sprechen. Das ist doch super. Was wir für eine Ruhe haben vor dem Tod, das ist ein Geschenk, gell? Da bist du so mit X Röhre da, gell, und weißt, der Herr, der ist da drüber, der kein Schlauch geht ihm aus der Hand, gell, alles klappt. Super. Gell. Okay, ich unterrichte Ethik an der Bibelschule und da unterrichte ich natürlich über 40 Stunden, aber warum Ethikunterricht zuerst mal? Ethikunterricht war oft absolut nicht da, im 19. und Anfang 20. Jahrhundert. Warum? Denn man hat Verschiedenes einfach viel mehr zusammengehalten. Es gibt ja, die Moral gehörte eigentlich dazu, dass man eine ganz bibeltreue Theologie hat. Es gehört ja zum Glaubensleben die Praxis. Man sollte sie ja eigentlich gar nicht trennen. Wenn wir sie trennen so als Thema, okay, dann machen wir es, dass wir ein wenig ein Thema haben. Aber es ist ganz klar, dass wir uns daran gewöhnen müssen, was wir heute, was die Gesellschaft heute braucht, ist ein Wort. Was heißt das, ein Wort? Ich denke jetzt an die Philosophen, der Logos. Ne? Ein Wort, das ausgelebt wird, das etwas aussagt wegen einem Verhalten. Ja? Und das merken wir ganz genau heute in der Gesellschaft. Wir haben alle in unserer Gesellschaft am Arbeitsplatz, wie du vorher gesagt hast, wir haben alle in unserer Gesellschaft ein Wort zu bringen. Aber das Wort ist nur Wort, wenn es Logos ist, wenn es ausgelebte Tat ist, wenn das Wort getragen wird von einem Inhalt, wo man sich darauf stützen kann. Und die ganze Gesellschaft leidet darunter, dass man kein Wort mehr hat. Man hat viel Rede und Philosophien und Wörter und Phrasen und. Und so oft ist das Wissen total getrennt vom Ausleben, von der Qualität vom Leben von einem Menschen. Das ist ja, was die Not macht, zum Beispiel bei uns in Frankreich. Ich kenne Deutschland zu schlecht, ich kann von Frankreich reden. Aber bei uns in Frankreich ist das die große Not, dass die Politiker Phrasen haben, aber ein ganz anderes Leben haben. Das Leben, das sie leben, nimmt ihnen absolut jegliche Autorität weg von den Phrasen, die sie sagen. Und dann, wenn man verlangt, dass es ein Wort der Autorität ist, dann kann man nur noch Autorität haben, indem dass man Unterpressung macht, aber nicht mehr die Autorität hat, die kommt aus dem eigenen persönlichen Leben, und diese Autorität wird Liebe. Wenn du Autorität hast, das von deiner Beziehung zu Gott kommt, wird diese Autorität Liebe, und sie wird so empfunden von den anderen. Denn sie ist bewiesen, dein Wort hat als Beweis dein Leben, was dein ganzes Wesen ausstrahlt. Jetzt, wenn wir von Ethik reden, du hast vorher die Begriffsbestimmung schon gegeben. Was wir nicht vergessen müssen in der Ethik, also Sitte, Gebräuche, Gewohnheit, das gehört zur Ethik, nicht vergessen müssen, ist, dass jede Ethik gebunden ist an die Kultur, in der wir sind. Ich hatte als Mitarbeiter der Keleto, das heißt sein Name, der Keleto kommt von der Insel Futuna. Das ist eine Pazifikinsel, eine ganz kleine, die habt ihr wahrscheinlich nie gesehen, so klein ist sie, gell? 30 Kilometer auf 5, mitten im Pazifik. Und als er zu mir kam als Mitarbeiter, da kam er noch mit seinem Lendenschoß, ne? So, ne? Ganz starken Typ. Er war Fischer, also mit dem Schwimmen und mit einem Pfeiler unter Wasser, gell? Noch, ne? Hat schon gegen Les Requins, Haifische gekämpft, ne? War verletzt von einem Haifisch, ne? Und er kam zu mir als Mitarbeiter. Es war lustig für die Nachbar, wenn er im Garten war mit dem Lendenschoß an, gell? Dann musste ich den Nachbarn erklären, dass das auch ein Mensch ist. Aber es war wunderbar, mit ihm zusammen zu sein und ihn bei uns zu haben wie ein Sohn während einem Jahr. Und zu überlegen, was ist jetzt kulturell und was ist Evangelium? Ist gar nicht so einfach. Was gehört zur Kultur? Wir haben alle Gebräuche in unseren verschiedenen Kulturen, die wir entdecken müssen. Und in jeder Kultur gibt es Positives und gibt es Negatives, das antibiblisch ist, und sogar Okkultes, das direkt in der Kultur drinsteckt. Aber jede Kultur hat etwas uns zu lernen. Das ist sehr interessant, wie man lernen kann von den anderen. Für der Keleto, der war für mich ein guter Lehrer, das ist eine Kultur, die noch nie den Stress gekannt hat. Die sind super, gell? Da möchte ich gerne so ins Altersheim dort auf die Insel, weißt du? Unter eine Palme, gell? Psch, kein Stress, hä? Okay? Die machen die Arbeit im Rhythmus von der Sonne. Aber die kommen auch zum Ziel, das ist das Unerhörte. Ne? Das macht einem fertig, ne? Dass die zum Ziel kommen. Eine andere Kultur. Er musste aber lernen, verschiedenes lernen, was auf ethischer Seite, was die Bibel sagt. So wie ich in meiner Kultur als Franzose vieles umstellen musste, was die Bibel sagt über Ethik, über Gebräuche, über Moral, über Sitte. Aber wie wollen wir die Ethik leben, ausleben, wenn wir nicht ein Gesamtbild haben und ein Ziel haben am Ende? Ich möchte nicht als Christ einfach leben und so durch die Welt gehen und sagen, das ist mir verboten, das ist mir verboten, das auch verboten, das darf ich vielleicht tun, da darf ich nicht rein, da muss ich aufpassen. Die biblische Ethik ist eine, glaube ich, von den schwierigsten. Und warum? Gott hat sie unmöglich gemacht, wenn man nicht in seiner Beziehung ist. Denn sie hat Normen und hat vieles, wo keine Normen sind. Wo wir eine ganz persönliche Beziehung mit Gott brauchen und wo wir ein gutes Hören haben über die Stimme vom Heiligen Geist. Ich kann dir sofort sagen, ich bin nicht von der Typ, der sagt, Gott hat mir gesagt. Gell? Denn mit mir hat Gott nie laut gesprochen, bis jetzt. Gell? Ich hatte keinen Feuerbusch auf dem Weg, war auch nicht auf dem Sinai, um die Gebote zu bekommen und so, gell? Aber der Heilige Geist hat immer wieder Frieden weggenommen, wenn ich auf einen falschen Weg gegangen bin, Unruhe, wenn es nicht sicher ist, manchmal auch sogar wie eine Art dicke Wolke, wie eine Erpressung. Und manchmal so richtig wieder Licht mit Freude und öfters Brüder und Schwestern, die eine Hilfe waren, um zu sagen, richtig oder falsch. Erstes Kriterium, sagt man das? Nein. Erster Maßstab, die Bibel, gell? Immer erstes Maßstab. Darum sehr wichtig, dass wir die Bibel kennen. Möchtet ihr Mut machen? Ich habe immer wieder einen Mitarbeiter, und die Jungen, die aus den Bibelschulen bei uns sind, während 2 Jahre immer wieder, haben die andere Jungen. Für mich ist das Wichtigste, dass man die Bibel so richtig in unsere Festplatte hineinmacht, gell, da drin. So kann immer wieder der Heilige Geist das Nötige an den Schirm bringen, am guten Moment. Ne? Und wir können vertrauen. Der Heilige Geist, der bringt uns immer wieder ans Licht, in unsere Gedanken, das, was wir nötig haben, aber wir müssen es speichern. Unsere Arbeit ist das Speichern von Gottes Wort. Und nach dem Speichern braucht es der Heilige Geist. Also Ethik muss ein Ziel haben. Um ein Ziel zu haben, muss ich mir überlegen, was ist eigentlich der Plan von der Bibel? Was man heute, ich weiß nicht, wie man das Deutsch nennt, auf Französisch heißt das le méta-récit. Das ist ein neuer Begriff, zum sagen, es gibt verschiedene Weltanschauungen. Es gibt verschiedene Weltanschauungen, also Globalbilder. Es gibt die islamische Weltanschauung. Es gibt die christliche Weltanschauung. Und es gibt die biblische Weltanschauung, oder würde ich sagen Universum-Anschauung. Schau im Gesamten von der Bibel her. Denn wenn das Ganze ein Ziel hat, dann will ich leben, um in die Richtung zu gehen von diesem Ziel. Als Christ, du willst das. Denn wenn du als du dich dem Herrn gegeben hast und ihn als Herrn und Meister angenommen hast, hat der Heilige Geist ist in dir und gibt dir immer wieder diese Gedanken, in der Richtung vom Ziel zu leben, in der Richtung Beziehung zu Gott zu leben. Wie ist der Gesamtplan? Ich könnte es vielleicht mal kurz so sagen. Ich muss nur zuerst mal schauen, wann die Pause ist, gell? Denn ich meistens vergiss ich alles, wenn ich dran bin. Gell? 11 Uhr, oh, dann habe ich Zeit. Das ist gut. Zuerst Gott, das wissen wir, Gott als Schöpfer. Gell? Nehmen wir mal Gesamtpunkt, Bild einfach kurz, nur kurz durch. Gell? Gott als Schöpfer des Universums, von all dem, was es gibt, von allen Sternen, von allen Universum, Kosmogonie, von allen geistlichen Wesen, die in der unsichtbaren Welt sind. Alles geschaffen. Gott hat die Erde geschaffen, du weißt es, mit Pflanzen, Tiere, und dann der Mensch. Und der Mensch zum Ebenbilde Gottes. Also Mensch geschaffen, um Beziehung zu haben, Mensch geschaffen als Spiegel, als Möglichkeit, miteinander Gemeinschaft zu haben, als Möglichkeit von einem Austausch zu haben, als Möglichkeit, jemandem auf dieser kleinen Kugel Erde, jemanden die Freude zu machen, Gott ganz persönlich zu kennen in einer Beziehung. Der Mensch, Adam und Eva, geschaffen, super. Und dann, was ist passiert? Und dann gehen wir wieder hoch in die unsichtbare Welt. Und in dem Moment ist etwas passiert mit dem Lucifer, gell? Mit dem Engel, der mehr Macht hatte als die anderen, der eine andere Position hatte, Jesaja 14, Ezekiel 28. Und der eigentlich, der Prinz ist von der Kugel Welt. Lukas Evangelium, Matthäus Evangelium, da steht, wo die Versuchung ist von Jesus. Wo er sagt, ich kann dir's geben, denn mir ist die Welt gegeben. Er ist Prinz von dieser Welt. Nur er wollte mehr sein. Er wollte sein wie Gott. Er wurde runtergesetzt. Und von dem Moment ab ist er der Teufel und hat ein einziges Ziel, dass die Beziehung, für die Gott so viel Freude hat, mit dem Menschen zu haben, dass diese Beziehung nicht zustande kommt. Also als aus Wut, wegen seinem Hochmut, aus Wut gegen Gott, alles zu machen, dass der Mensch nicht in diese volle Beziehung mit Gott kommt und so damit eigentlich, wie wenn er Gott traurig machen wollte mit allen seinen Möglichkeiten, die er hat. Da kam der Sündenfall und du weißt ja, wie der Sündenfall ging, ganz kurz, gell? Zweifel, ne? Hat Gott wirklich gesagt? Wow. Also die Idee kam nicht selber der Eva oder dem Adam. Das Schlechte war im Himmel, bevor es auf Erde war. Das ist wichtig für uns im Plan zu sehen. Das heißt nicht, dass die Menschen unschuldig sind, wenn sie sündigen. Aber es heißt, dass ein ganzen globalen Plan da ist, den wir verstehen müssen, um zu wissen, warum wir als Christen dann nicht wollen unsere Ohren geben dem Teufel, dem Zweifel. Denn hinter diesem Zweifel ist der Teufel und der hat ein Ziel. Der will, dass die Gemeinschaft, die du hast mit Gott, dass die nie wirklich zustande kommt. Dass es immer zu tun hat mit Unglaube, mit Unzufriedenheit, mit verschiedenen Aspekten von unserem Leben, die uns dann aus Unzufriedenheit in die Sünde gleiten. Du weißt, wie es ist. Wenn man unzufrieden ist, dann wird man sehr schnell Materialist. He? Hast du schon gemerkt? Dann sind die Möbel nichts und dann ist das Haus nichts und dann ist das Auto nichts, gell? Alles ist nichts, gell, am Ende. He? Sogar die Frau ist nichts mehr, da wechselt man das auch noch aus, gell? Und so. Alles weg, ja. Unzufriedenheit. Die kommt davon, weil wir dann diese Gemeinschaft mit dem Herrn nicht hineinkommen in diese Gemeinschaft und diese Gemeinschaft mit dem Herrn uns nicht befriedigend. Wir wollen anderes und mehr und da kommen wir auf Glatteis. Also da war der Sündefall, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er ihnen nie die Möglichkeit gegeben, einen Weg zu inventer, einen Weg zu selber zu finden oder selber zu gründen oder selber zu schöpfen, einen eigenen Weg machen zu können, der sie zum Glück führt. Der Mensch kann das nicht. Er wurde geschaffen, um entscheiden zu können, ob er wirklich die Beziehung mit Gott will oder nicht. Aber er hat als Mensch, hat er nicht, als Geschöpf Gottes, hat er nicht die Möglichkeit, selber das Glück zu machen. Das ist unerhört wichtig. Denn ich kenne auch in den Gemeinden Christen, die immer versuchen zu messen, ob sie glücklich sind oder nicht. Gell? Ja, die sind immer so da, bin ich jetzt richtig glücklich? Mir schlägt mein Herz und so, ja, fast glücklich. Ja. Und dann triffst du immer wieder Christen, die leben für die anderen, man sieht ihres Glück und sie vergessen sich total. Und das ist das Glück. Das ist das Glück. Glücklich ist der, der sich vergessen hat. Ja? Und der für andere lebt. Denn da sind beim Leben für andere Menschen hast du enorm viel Verheißungen in Gottes Wort, dass Gott dich trägt, dich führt, dir gibt, was du brauchst, dir die Hände füllt, da wo es nötig ist. Beim persönlichen eigenen Leben für sich selbst, da kannst du die Verheißungen suchen. Also so wie ich weiß, habe ich nicht viel gefunden. Gell? Okay. Sündenfall und dann nachher. Was macht Gott nach dem Sündenfall? Du kennst das Ganze über die Bibel, wie dann das ganze Profil kommt oder die Wichtigkeit kommt vom Opfer. Wo Gott den Menschen verstehen will, ohne Blutvergießen gibt es kein Zurück. Es fängt schon an, alle Theologen sind nicht einverstanden, aber es fängt schon an mit der Kleidung von Adam und Eva. Gell? Die hatten nie gesehen, glaube ich wenigstens, steht nicht in der Bibel. Ne? Aber ich glaube, dass sie nie gesehen haben, wie ein Tier den Tod erlebt. Die letzten Atem von einem Tier, das Seufzen vom Tier, das Blut, das aus dem Körper fließt. Aber das hat es gebraucht, dass sie eine Kleidung haben. Eine Kleidung, die nicht das Gewissen gereinigt hat, Hebräerbrief. Denn das alles Blut von den Tieren hat das Gewissen nicht gereinigt. Aber ein Tier musste sterben, dass der Mensch versteht, sieht, wie ein Tier die letzten Atem gibt und stirbt, wie das Blut fließt, um zu sehen, das muss geschehen, dass es Vergebung gibt. Jemand muss sterben. Du weißt, wie die Geschichte, Gesamtplan weitergeht. Gott hat am Anfang den Menschen gesprochen im Gewissen. Das Gewissen hat nicht genügt. Hast du gesehen, die Sintflut? 15 Jahrhunderte etwa, wo Gott gesprochen hat mit den Menschen im Gewissen. Gewissen war nicht genug. Gott musste die Bilanz machen am Ende, da, wo er sagt, eigentlich, wie wenn er sagen würde, ich bin enttäuscht, denn von Jugend auf ist das Herz schlecht vom Menschen. Sintflut durch den Noah, Opfer, gell? Steigt raus, Opfer zum Dank. Nachher geht es weiter, Turmbau zu Babel. Hochmut. Wer hat den Menschen die Idee gegeben, bis zum Himmel zu gehen und sein wie Gott? Wir wissen wer, gell? Der es selber versucht hat, vorher. Und nachher geht Gott weiter und sagt, jetzt nehme ich einen Mann, Abraham. Und dieser Mann will ich jetzt rausnehmen und mit ihm will ich ein Volk machen. Und dieses Volk soll das Volk sein, das praktisch das Modell ist für alle Völker auf dieser Welt, dass alle Völker sehen können auf dieser Welt, wie Menschen leben in der Beziehung zu Gott. Und du kennst die Geschichte vom Opfer von Isaac, gell? Wie der Abraham da in einen Kampf hineinkam. Das musste schrecklich sein, wenn man sich vorstellt, wenn man seinen Sohn geben soll. Und nachher, wie diese ganze verschiedene Opfer weitergehen, bis dass Gott dann dem Mose sagt, ich muss dem Volk Gebote geben. Ich muss dem Volk zwei Gleitplanken geben auf der Autobahn, die fahren wie verrückt, gell? Die müssen Gleitplanken haben, denn wenn ich die nicht hinmache, dann fliegen sie runter. Und das sind eigentlich die 10 Gebote. Diese Gleitplanken, dass eine Gesellschaft so leben kann, dass sie eigentlich Gott braucht. Die Gesetze machen nicht, dass wir sie halten können. Keiner kann es, gell? Aber die Gesetze machen, dass wir entdecken, die 10 Gebote machen, dass wir entdecken, dass wir Gott brauchen, um ein anderes Leben zu haben. Aber Mose, als er die Gesetze, das weißt du, dem Volk gegeben hat, da konnte es weitergeben und die konnten eigentlich die Autorität Gottes konnten sie annehmen. Warum? Denn in den 10 Geboten, wenn wir sie schnell anschauen, ich hoffe, dass ich es finde in der deutschen Bibel, gell? 2. Mose 20 oder 4. Mose oder Levitik, ja, 20 oder 4. Mose 5, gell? Oder so jetzt, oder? Oder 5. Mose, weiß nicht mehr. 2. Mose 20. Hierauf redete Gott alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten hinausgeführt hat, aus dem Diensthause oder aus dem Hause der Knechtschaft. Also schon am Anfang, warum konnte Gott diesem Volk Gebote geben? Er konnte dem Volk sagen, ich bin dein Gott, der dich aus der Knechtschaft rausgenommen hat. Und jetzt, weil du frei bist, brauchst du Gebote. Du warst Knecht in Ägypten, das waren wir vor der Bekehrung, weißt du noch, als du Knecht war in Ägypten? Wie es schwierig war, wie du immer wieder versucht hast, mit eigener Kraft zu etwas zu kommen und wie es eigentlich immer mehr Druck war auf deinem Gewissen, auf deinem Herzen. Und jetzt hat Gott das Volk rausgeführt und jetzt kommen die Gebote. Und diese zwei Tafeln, wo die erste Tafel ist Beziehung zu Gott und die zweite ist Beziehung zu den Menschen. Erinnere dich ans Kreuz, als Bild kann man es gebrauchen. Die Horizontale vom Kreuz, die ist am Boden, wenn die Vertikale nicht da ist, gell? So ist es mit der Beziehung zwischen den Menschen. Wenn die Beziehung zwischen den Menschen positiv sein soll, und so sein soll, wie Gott sie will, dann muss diese Horizontale muss in einer Höhe sein und diese Höhe wird gehalten von der Vertikale. Beziehung mit Gott, Beziehung zu den Menschen. Humanismus ist die Horizontale am Boden, ohne Vertikale. Ja? Ist einfach die Horizontale, aber ohne Vertikale. Und darum ist es so flach und kommt nie zu einem gewissen Ziel. Die erste Tafel ist die Tafel, die gerichtet ist in der Beziehung zu Gott, die zweite zu den Menschen. Als diese Gebote gegeben waren, wissen wir, dann ist Gott noch weiter gegangen. Denn er hat sofort gesehen, das wusste er, dass die Menschen es nicht halten können. Und das musste doch eine wahnsinnige Enttäuschung sein für den Mose, als er vom Berg runtergekommen ist, gell? und das goldene Kalb da war und seinen großen Bruder, der Aaron, gell, da versucht hat zu erklären, dass das Ding einfach so geworden ist. Ja, gute Idee, Aaron, aber schwierig, schwierig in der Tat. Und dann diese Not von Mose. Aber diese Not Gottes, um zu sehen, ich versuche ihnen zu helfen, aber sie wollen es nicht. Dann hat er die Bundeslade gegeben, dass sie etwas Visuelles haben, ansehen können von dem, was sie glauben sollen. Dass sie verstehen können, es braucht Opfer. Und dann nach dem Opfer, nach dem Blutvergießen, konnte da weiter reinkommen. Da hat es Licht, da ist Brot. Und das Leben ist nur da, durch die Vergebung, durch das Opfer, das gegeben ist, kommen wir zum Licht und kommen wir zum Brot, das Gott gibt. Und das Allerheiligste, gell? Und nur einmal im Jahr hat man gehört, ob der hohe Priester, ob man die Glöckli noch hört aus seinem Rock, gell? Lebt er noch jetzt? Oder ist er schon in der Kiste, gell? Ja? Denn die Heiligkeit Gottes war da. Und sie wussten, wenn er da reingeht, da drin hat es die Gebote, da hat es der Stab vom Aaron, der geblüht hat. Da ist eine Wolke da, unter den zwei großen Engeln, die auf der Bundeslade sind. Da ist Gottes Gegenwart da. Aber auch das hat nicht genügt. Und dann, du kennst die Bibel im Gesamtplan, immer wieder brauchte das Volk ein Vorbild, ein visuelles, menschliches, ein lebendiges Vorbild, um mit Gott zu leben. Du lebst nie, möchte ich in Klammer sagen, du lebst nie nur für deine Generation. Macht mir oft sehr viel Mut, aber macht mir auch auf die Knie, gell, vor dem Herrn. Sehr klein. Aber es macht Mut, weißt du, zu wissen, dass immer andere Menschen schauen immer dein und mein Leben an, um zu wissen, wie man lebt. Ist unerhört, gell? Denn das Prinzip vom Modell geht durch die ganze Bibel. Das ist das einzige Prinzip, das macht, dass von Generation zu Generation das Evangelium weitergeht. Wir können die besten Bücher schreiben und die besten theologischen Faxen, hätte ich fast gesagt, machen, gell? Man nennt das Fakten, gell? Nicht Faxen. Bah, ja, okay. Verschiedenes ganz Gutes machen, aber das hält nicht das lebendige Evangelium in seiner Kraft von Generation zu Generation. Sondern das Leben und das Leben oft und so Leute, die man in der Gesellschaft vielleicht als ganz einfach anschaut, als nicht vielleicht hochbegabt, aber so treu beim Herrn, ja, dass es etwas ausstrahlt, wo macht, dass sie Modelle sind, dass das Evangelium wieder weitergeht. Du kennst Altes Testament, da hat es wieder Propheten gegeben, wieder Könige gegeben, die mit dem Herrn gelebt haben und das Volk ging wieder vorwärts und der starb und brumm. Du kennst das Buch von den Richtern, das ist, also wenn du da durchgehst, musst du sagen, heine Zeit, du. Und dann aber, wenn du dann die Kirchengeschichte durchgehst, vom 1. Jahrhundert bis heute, da liest du wieder dasselbe. Dass es einzelne Frauen und Männer gegeben hat, die treu waren und andere sind dazugekommen, haben mitgebetet, mitgelebt, in ganz einfach, ganz miteinander Bibel gelesen, gell? Nach Gutenberg, also nach 1450 und so. Zusammen ganz einfach weitergegangen. Gell? Ein Prinzip, das Modell in der Bibel. Ich glaube, darum ist auch Jesus, nicht nur darum, aber ich glaube selber, dass er auch darum ist er Mensch geworden, inkarné, Fleisch geworden, danke. Nicht einfach als Retter zu sein, denn wenn es gewesen wäre, um Retter zu sein, hätte er eine Woche kommen können. Ne, von Gethsemane bis ans Kreuz. Aber er war zuerst Minimum 15 Jahre als Charpentier, Zimmermann. Minimum 15 Jahre war er in seinem Beruf. Man weiß nicht viel davon. Die erste Gemeinde, wo ich die Freude hatte, als Gründer zu sein, habe ich die Gemeinde haben wir genannt, die Freunde des Zimmermanns. Ach, der Name, ne? Von der Gemeinde. Auf Johannes 15. Und das, der Gemeindesaal ist vorne der Tisch oder Altar oder wie Sie wollen, ist einfach eine Werkbank von einem Zimmermann, gell? Mit allen verschiedenen Werkzeugen für den Zimmermann, ne? Mit Balken und so und Sägen und so, die drum sind. Ne? Dass wir das Gefühl haben, wir sind bei ihm, in seiner Werkstatt. Ne? Denn er hat eine ganze Zeit lang, war er in dieser Werkstatt, war er auf dem Bau. Die Menschen brauchten ein Modell. Ein Mann, den man anschauen kann. Ein Mann, der bereit war, so zu arbeiten, im Klima von seiner Familie, wo seine Brüder ihm nicht geglaubt haben. Vielleicht kennst du das Klima auch. Wo du Modell sein musst im Leben, in einem Klima in der Familie zu Hause, wo die anderen nicht glauben, was du bist. Das hat er erlebt. Lange Zeit erlebt, bis das dann seine Brüder zum Teil auch zum Glauben gekommen sind. Also das Modell, das gehört zum Gesamtbild vom Heilsplan. Gott wollte es, dass seine Botschaft vom Opfer, vom Blutvergießen für die Vergebung, dass diese Botschaft durch die ganze Geschichte durchgeht und dass diese durch die Geschichte geht, getragen von Menschen, die von dieser Gnade leben, die ganz bewusst wissen, ohne das Blut vom Lamm kann ich nicht leben, ohne Vergebung kann ich nicht leben, nur von Gnade kann ich existieren. Und die wegen dieser Gnade, wegen diesem Preis, den Gott bezahlt hat, eine moralisch Leben ausleben, das Gott gefällt. Siehst du, wo die Ethik ist? Dass die Ethik kommt nie vor dem Kulturellen, also vor dem Glaubenswurzeln. Gell? Das ist ja das Problem in der christlichen Kindererziehung. Ich weiß nicht, wie du das machst, gell? Die Kindererziehung. Ob du auch so machst wie ich, mal einmal so streng und dann wieder ein wenig offen und wieder streng und offen, bis das gewinnt, dann kaputt ist, gell? ne? Aber die Kindererziehung ist eigentlich, das die Not für uns Christen. Denn wir haben eine Ethik und die Ethik, die wir haben, kann man nur ausleben, wenn man in der Gemeinschaft mit Gott ist. Und jetzt kann man einem Kind eine Ethik verlangen, die christlich ist und er ist noch kein Christ. Wie jetzt machen, gell? Dass er doch zwischen den Gleitplanken geht von den Geboten. Ich bin so dankbar, mein Vater, das war sein Job, das habe ich jetzt auch als für meine Kinder und jetzt die Großkinder. Wir müssen ganz klein immer die 10 Gebote auswendig lernen. Und dann müssen wir noch lernen in 1. Johannes 5, wo steht, dass die Gebote leicht sind. Da hast du dann einen Knacks plötzlich, gell? Sagst du, Problem, ne? Ja? Aber die müssen wir auswendig wissen. Und erst später hat mein Vater mal gesagt, weißt du, das sind die Gleitplanken, die sind drin. Und ich weiß noch genau, als ich 18 war, da war ich ganz verrückt, ja. War ich so in einer blöder Bande drin, so, mit, ja, viel Sünden und so. Es ist interessant, wie in dieser Zeit, wo ich so total daneben war, wie diese 10 Gebote getönt haben da drin. Es gab immer Verschiedenes, wo ich mit der Bande nicht mitmachen konnte. Wo ich sagen musste, nein, kann ich nicht kommen, kann ich nicht mitmachen. Denn die Gebote waren da drin, ne? Die waren da drin. Bin so dankbar dem Herrn dafür, dass die da waren. Und diese Gebote sind gegeben für jede Gesellschaft, für jede Kultur. Die sind also gar nicht kulturell gebunden an etwas, diese 10 Gebote. Das merkt man genau. Wir werden sie dann nachher durchschauen. Und dann in der Geschichte, um den Heilsplan fertig zu gehen, gell? In der Geschichte kam dann der Logos. Johannes 1, gell? Du kennst diesen Text. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der Logos ist ein Begriff, der sehr bekannt war im Griechischen für alle Philosophen. Von Platon schon weg, also 4. Jahrhundert vor Christus, bis die verschiedenen Philosophen. Das ist ganz interessant durchzuarbeiten, wie alle diese Philosophen, wie Aristot zum Beispiel in seiner Ethik, Ethik von Nikomat, ich weiß nicht, wie das alles auf Deutsch heißt, gell? Okay. Aber ich hab Bücher im Auto, nein, sind alle Französisch sowieso, nützt nicht viel. He? Okay. Aber es ist interessant, wie diese Philosophen, die waren alle damit beschäftigt, zu wissen, was ist eigentlich der Logos? Das war ein griechisches Wort, um zu sagen, etwas, was drüber steht, was die Gründung ist vom Lebenswesen, was die Denkmöglichkeit des Menschen orientieren kann. Der Logos. Und der Logos ist eigentlich Sinn vom Leben und ist eigentlich, was die Philosophen, was der Platon ständig am Suchen war. Wo ist der Sinn eigentlich im Leben? Und das war seine ganze Rhetorik und seine ganze Dialektik, war darauf gebaut, um zu wissen, wo ist Sinn des Lebens? Und da kommt doch der Logos, gell? Da schreibt der Johannes, jetzt ist der Logos gekommen, ist Fleisch geworden, ist da. Müssen wir uns vorstellen, für diese Philosophen, die schon 4 Jahrhunderte lang darauf, einer nach dem anderen, überlegt, philosophiert haben, was gibt das? Für die Juden war es anders, die haben den Messias erwartet, aber das Messiasbild war natürlich bei ihnen, ihr wisst es, war ein anderes Bild, König, Herrscher, wirklich groß, ja? Und natürlich hat das Bild nicht geklappt. Für die Philosophen hat das Bild auch nicht geklappt. Denn für sie, einen Logos, war der Denker und der Gedanken, der so weit im Gedanken ist, dass alles, was Fleisch ist, was Wesen, menschliches Wesen ist, ist getrennt von dem, was psychisch und Gedanken ist. Fleisch ist null, nur Gedankenwelt ist etwas wert. Da waren sie eins darüber. Darum konnten sie mit ihrem Körper, egal was, leben moralisch, aber waren Denker in eine Richtung zu dem Logos. Und da kommt der wo Johannes sagt, das ist der Logos. Ja, aber halt, der ist doch, oh, der ist Schreiner, der Zimmermann. Und der lebt so im Körper, in einem Beruf, normalen Menschen. So, nein, das kann nicht der Logos sein. Kann ihn nicht sein. Und da kommt der Logos und ist das Licht der Welt und die Finsternis hat ihn nicht anerkannt. In diesem Plan wunderbar ist er gekommen, hat seine Jünger zur Seite genommen und du weißt, wie er das ernst genommen hat, gell? Eine ganze Nacht gebetet, im Gebet geblieben und am Morgen hat er die Jünger gerufen. Diese Beziehung zum Vater, diese Beziehung zu Gott. Als Gott, Beziehung zu Gott. Gell? Und da, durch diese Jünger, kommt Gemeinde. Schnell vorwärts, Gesamtplan. Er geht weg, aber er geht nicht weg, ohne einen Tröster zu geben. Das hatten die anderen nicht im Alten Testament. Als ein Modell wegging im Alten Testament, ein Richter oder ein Prophet, dann ist das Volk nachher untergegangen, denn sie hatten das Modell, der keinen Tröster, der diesen vertritt, der jetzt weggeht. Da kam vielleicht ein anderer König, der nicht treu war zu Gott. Und dann sind sie runtergegangen. Und jetzt, er geht weg, er gibt den Tröster und die Gemeinde beginnt. In Jerusalem, wir kennen die Geschichte, Apostelgeschichte 2. Gell? Und nachher sehen wir die Berufung, das Evangelium geht in die Welt und in dieser Welt, als es weitergeht, zuerst haben es die Juden nicht erkannt, immer noch nicht, und sie werden den Messias erkennen, wenn die Heiden drin sind, Römerbrief, gell? Und dann am Ende wird Jesus wieder zurückkommen und alles wird zu seiner Ehre sein. Und jetzt du und ich, für unser Leben in einer Moral, ja? Du und ich, wir leben jetzt in einer anderen Regierung. Wir sind unter der Herrschaft vom König aller Könige. Also meine Orientierung auf der ethischen, auf dem moralischen Leben ist meine Orientierung nicht, was machen die anderen? Die Welt ist so. Nein, die Orientierung ist, ich bin unter einer neuen Herrschaft, ich habe ein Herr. Das ist jetzt der Maßstab, der mich zeigt, wie ich leben soll. Und darum sagt Jesus, wenn ihr den Geist habt, dann seid ihr wirklich frei. Was ist wirklich frei? Wirklich frei als Christ ist, die Freiheit zu haben, mit Jesus zu leben, ohne dass man sich anpassen muss als das, was die Welt als Maßstäbe hat. Frei sein, das Gute zu tun. Du kennst Römer 7, gell? Wo der Paulus sagt, ich habe den Kampf in mir, Kampf, ich will das Gute tun, aber in mir ist noch das andere drin, das mich zum Schlechten zieht. Am Ende von Römer 7 sagt er, miserable que je suis, also was bin ich für einen elender Mensch, genau. Aber ich müsste es Französisch sagen, okay. Aber Gott sei Dank, dass Jesus gekommen ist und die Gnade da ist. Und dann Römer 8, Vers 1, es ist jetzt kein Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Hä? Super. Der Kampf ist da. Der Kampf ist da. Bleibt da. Aber durch die Gnade kein Verdammnis mehr. Wir haben eine neue Beziehung, die Freiheit, in dieser Beziehung zu sein. Und diese Freiheit in dieser Beziehung gibt uns die Möglichkeit, fröhlich anders zu leben, als die Welt lebt. Für mich ist die Motivation, also was uns motiviert in der Ethik, ist für mich das Wichtigste. Wenn die Motivation schlecht ist, dann wird es früher oder spät, wird es dann Gesetzlichkeit oder ich muss oder ich mühsam. Und wenn ich weiß, im Gesamtplan, du und ich, wir sind berufen worden, gerufen, auserwählt worden. Der Herr hat uns Glauben geschenkt. Wir haben uns entschieden. Und er hat uns nur gerufen, dass wir ihn in Ewigkeit loben und preisen. Durch ein Leben, das wieder ein Modell ist für die nächste Generation. Dass das Evangelium so weitergehen kann, bis dass er zurückkommt. Jetzt bin ich dran, wenn meine Großkinder da sind, die lernen die 10 Gebote, gell? Jetzt sind sie 7 schon, da muss ich üben. Ne? Ja. Aber es ist interessant. Also nicht vergessen, es ist ein Gesamtbild da und von diesem Gesamtbild, von diesem Gesamtheilsplan haben wir die Freude, in dieser Zielrichtung zu leben und zu diesem Ziel hin zu überlegen, was wir in verschiedenen Situationen machen, wo keine direkte Antwort in der Bibel ist. Denn es gibt ethische Situationen, wo wir nicht sagen können, halt, da gibt es ein Vers. Es gibt nicht immer ein Vers. Gell? Es gibt viele Situationen, wo es kein Vers gibt. Und das ist immer wieder interessant. Wir machen so Situations in der Bibelschule im dritten Jahr, gebe ich Ethikstunden, also nach den 2 ersten Jahren, wo sie immer so 3 Studenten zusammensitzen müssen. Und da gebe ich einen schweren ethischen Fall, den ich erlebt habe im Dienst. Ne? Da müssen sie überlegen, was kann man da sagen, wie kann man da helfen, was kann man da machen. Gell? Und es gibt manchmal so Fälle, die nicht einfach sind. Ich sage euch jetzt zum Beispiel einen, oder sagen wir vielleicht 2, ja? Also gelebte Sachen, gell? Ich hatte da die Freude, eine Gruppe zu besuchen von Anthroposophen. Also ich will nicht erklären, was die Lehre ist von den Anthroposophen, denn ich habe sie noch nicht verstanden. Dann könnte es ganz falsch sein, die Erklärung. Ne? Ist also nicht so einfach wie das Evangelium, das ist mir schon klar. Ja? Und in dieser Gruppe, da haben Männer und Frauen miteinander so gelebt, in einem Bauernhof und so und. Ja? Und da hat sich dann eine Frau bekehrt und dann kam diese Frau in die Gemeinde mit 2 Kindern und da hat sich ein Mann bekehrt und hat sich einen anderen Mann bekehrt in dieser Kommune, gell, also wie man das so nennt. Ja. Und jetzt waren das die zwei Männer von diesen zwei Kindern, von dieser Frau. Ja? Jetzt hast du die drei in der Gemeinde. Ne? Jetzt suchst du den Bibelvers. Ne? Kannst du ihm da geben heute Abend, wenn wir fertig haben. Ne? Das sind so Situationen, ne? Da bist du zusammen mit Ältesten und sagst, was, wie machen wir jetzt da? Ne? Da kommen die zwei Männer, da kommt diese Frau, die zwei Kinder. Keiner ist verheiratet, aber alles ist so zusammen. Ne? Jetzt, was machst du? Ne? Und das war interessant, dann hatten wir ein Gebetsnachmittags gemacht, mit den Ältesten zusammen nur. Und da hat einer von den Ältesten gebetet, das hat mich fast umgeschmissen, ich war schon auf den Knien beim Beten, aber bin fast vom Stuhl nebendran gegangen. Hat er gebetet, Herr, du kannst machen, dass sie verliebt wird in einen Mann, dass derselbe Mann sie liebt und dass der andere Mann sie nicht mehr liebt. Und dass der nicht mehr liebt, dass er seinen Sohn dieser Frau gibt. Puff. Ich war, meine Zeit, du. Ja? Und dann bist du Gemeindeleiter und sagst dir, puh, Herr, kannst nicht bei wenig mich vertreten, danke. Und zwei Monate nachher kam es so, du, unerhört, ja? Dann ist einer aufgestanden mitten im Gottesdienst und hat gesagt, dass er, die Söhne waren nicht da, die waren in der Kinderstunde, hat er gesagt, dass er seinen Sohn dem anderen gibt. Unerhört. He? Und nachher hat dieser Mann mit der Frau der andere geheiratet und der dann alleine war, haben wir eine Arbeit gefunden in einem anderen Ort, wo wir auch eine Gemeinde haben, dass er in einer anderen Gemeinde sein kann, das nicht ständig erleben muss, gell? Und Gott hat dann ihm auch wieder eine Frau gegeben, da waren nicht alle dafür, aber ich finde es wunderbar, die gläubig ist und wo sie miteinander wirklich vorwärts gehen im Glauben. Das sind so Situationen, gell, wo du dir sagst, Mann, wie weitermachen? Oder eine Frau, die zu uns kam, das zweite Beispiel, gell? Ich hätte noch viele solche. Gell? Das zweite Beispiel, eine Frau, die zu uns kam, das kann oft passieren, eine gläubige Frau, die war schwanger von ihrem Mann und der Mann hat gesagt, sie muss abtreiben. Ungläubiger Mann. Gell? Und jetzt, was machst du jetzt? Gell? Da haben wir gebetet, für die Frau war es klar, sie kann nicht abtreiben, aber der Mann wollte, hat gesagt, wenn du nicht abtreibst, da gehe ich weg. Jetzt was machen. Ne? Da kam Ursula an mir die Idee, wir könnten diesem Mann sagen, ob er nicht so gut wäre und uns dieses Kind schenkt. Wir hätten einfach ein Kind mehr, ne? Ist eine Möglichkeit, oder? Hat noch Platz immer. Ne? Haben noch genug Teller zu Hause. Ne? Da bin ich zu diesem Mann gegangen, ein Mathematikprofessor, und habe ihm das ein wenig mathematisch hingestellt. Gell? Und habe ihm gesagt, so, das ist mein Vorschlag. Ne? Wir würden uns sehr freuen, dieses Kind zu haben. Und da hat er nur zugehört, hat das ganz verrückt gefunden, gell, zuerst und so. Ne? Und am Ende vom Gespräch, so nach einer Stunde, als wir zusammen waren, da hat er gesagt, da muss ich noch überlegen und ich werde Ihnen dann sagen. Und dann, okay, dann bin ich wieder zu ihm gegangen, als er überlegt hat, nach zwei, drei Tagen. Das ist normal bei Mathematikern, die brauchen Zeit, gell? Ich weiß es, denn einer von meinen Söhnen ist Professor der Mathematik, gell? Und dann, ja, okay. Und dann hat, das zweite Mal, als ich zu ihm ging, hat er einfach gesagt, wollte er zuerst sprechen und so, hat er angefangen zu weinen, hat gesagt, ja, seit dass Sie mir das gesagt haben, habe ich dieses Kind lieb. Jetzt ist das Mädchen, ein wunderbares Mädchen, so 15-jährig, gell? Super. Ja? Aber das Einzige, glaube ich, was Gott verlangt hat, ist, dass man konkret eingreift mit einem Weg, den man nicht kennt. Gell? Einen Weg, der einfach für uns ein Weg war, um nicht gegen zu sein, aber nicht gegen die Situation, aber Vorsprung vor der Situation zu sagen. Wenn es so kommt, wir sehen da weiter. Gell? Es gibt eine Möglichkeit, die nicht zurückhalten ist, sondern weitergehen. Ein Schritt weiter. Da seht ihr, es gibt viele so, in der, das wisst ihr, habt ihr bestimmt auch, sobald man in der Pionierarbeit ist, im Gemeindebau, da kann man die schönsten Geschichten treffen, wo man so richtig alle Haare verliert. Siehst ja, ja. Wo man vor so viel Probleme ist, dass man eines hat, das wunderbar ist, alle diese Probleme, die machen, dass man immer mehr auf Gott vertrauen muss. Du hast keine andere Möglichkeit mehr. Wie manchmal haben Ursula und ich auf den Knien dem Herrn gesagt, Herr, da hast du uns wieder in die Klemme geführt. Da haben wir wieder absolut keine Möglichkeit. Jetzt zeig uns den Ausweg. Wie geht's weiter, gell? Aber die Welt braucht heute, das bin ich überzeugt davon, die braucht heute, dass die Christen, dass wir in den Gemeinden diesen Schritt vorwärts gehen und nicht Angst haben von den schlimmsten Situationen. Wir werden Homosexuelle haben in den Gemeinden, wir haben schon, wir werden verschiedene haben in der Gemeinde. Wir haben viel Mühe in Frankreich mit der Homosexualität, denn sobald ich da überpredige, kann ich ins Gefängnis kommen jetzt mit dem neuen Gesetz. Ne? Jetzt ist total verboten, aber dann lese ich nur die biblischen Texte, da müssen Sie eben den Autor ins Gefängnis machen. Gell? Und der kann man nicht gut fangen im Moment. Okay, wir haben, es ist 11 Uhr, wir machen eine Pause, gell? So ist es auf meinem Programm. Ganz genau. Danke fürs Zuhören.